Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, weil sie mir aus der Seele spricht. Iris Komarek ist Soziologin und Lerncoach-Ausbilderin und sie beschäftigt sich Tag ein, Tag aus mit dem Thema, wie kriege ich wirklich von Lerninhalten möglichst viel in die Praxis rübergerettet. Wir alle kennen das. Wir bilden uns weiter, sind auf einem Training, sind dann total begeistert, haben unheimlich viel Vorsätze und am Ende passiert wenig bis gar nichts damit, weil uns der Arbeitsalltag wieder einholt. Iris zeigt uns eine Menge Tipps und Tricks. Wie kriege ich denn Dinge, die ich mir aneigne, auch wirklich transferiert in meinen Arbeitsalltag? Wann muss ich lernen? Was kann ich und muss ich als Führungskraft tun, um eine Lernkultur zu schaffen? Wie binde ich das in den Organisationskontext ein? Und woran vor allen Dingen erkenne ich denn eigentlich, ob ein Training gut ist oder nicht? Ob ich eine Chance habe, dass ich da wirklich nachher in der Umsetzung irgendwas besser habe als vorher? Hör rein, ich bin ganz fasziniert von dem Interview und ich hoffe, du auch.
Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets.
Hallo Iris, schön, dass du heute da bist, dass du Zeit für uns hast. Es freut mich riesig, denn ich bin super gespannt. Das Thema, was du bearbeitest, ist eines meiner Herzensthemen. Es geht nämlich um Lernen. Du bist Lerncoach oder beziehungsweise Lerncoach-Ausbilder und als Soziologin und Lerncoach-Ausbilderin hast du dich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Lernen wirklich wirkt. Aber jetzt erstmal, bevor wir einsteigen, was machst du genau und was ist die Aufgabe eines Lerncoaches?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde zu diesem Podcast. Ich bin Trainerin mit eigenem Weiterbildungsinstitut in München und mein Steckenpferd war schon von Beginn an eigentlich das Thema Lernen und vor allem Lerncoaching und daraus anknüpfend natürlich auch Lernwirksamkeit, also wie kommt Lernen in die Anwendung. Ein Lerncoach arbeitet im Wesentlichen so im 1-zu-1-Kontext mit Lernenden, völlig egal welchen Alters und in welchem Kontext, und unterstützt eben dabei, leichter, erfolgreicher und vor allem wirkungsvoller zu lernen.
Das heißt, das ist erstmal themenneutral. Du hast jetzt nicht, ein Lerncoach hat kein konkretes Thema, so wie ich habe das Thema Führung, sondern ein Lerncoach ist der Mensch, der mir hilft, besser das Gelernte in die Umsetzung zu bringen.
Ganz genau. Ich arbeite mit Führungskräften zusammen. Es können aber auch Mitarbeitende in einem Callcenter sein. Es können Studierende sein. Es geht eher um die Metakompetenzen in Bezug auf Lernen.
Okay, das ist super spannend. Das ist so der Grund, warum ich so im Prinzip direkt auf dich angesprungen bin. Wir kennen uns über LinkedIn. Und ich habe gesagt, Mensch, genau das Thema, weil das ist so das, was ich immer habe, wenn ich Trainings gebe oder Einzelcoachings gebe. Ich hätte gern, dass die Leute was damit tun, weil die investieren ja wertvolle Zeit. Und ich weiß, dass die Umsetzungsquote relativ gering ist. Selbst Tony Robbins, der sagt von sich, er hat eine Umsetzungsquote von 0,5%. Jetzt beschallt er aber auch riesen Fußballstadien. So, also insofern ist das, glaube ich, dann nicht unbedingt der Anspruch. Aber ich weiß auch bei mir in Trainings, dass eben es gibt Leute, die machen was damit und andere nicht. Was war denn für dich so der Auslöser, weshalb du dich genau mit diesem Thema Lernen und Transferwirksamkeit auseinandergesetzt hast?
Also das Thema Lernen, das hat mich natürlich schon ganz früh getriggert in dem Sinn, dass ich einfach nie gerne gelernt habe. Habe dann eine Coach-Ausbildung, Trainingsausbildung gemacht, wo sehr viele Mentaltrainingsanteile drinnen waren. Und ich da gemerkt habe, wenn ich mit inneren Bildern arbeite, wenn ich mit meinem inneren Dialog arbeite, auch wirklich lernstoffunabhängig, dann wachse ich als Lernpersönlichkeit. Und daraus ist dann so ein bisschen diese Passion entstanden und bin von diesem Thema Lernen nie wieder weggekommen.
Ach, das ist super spannend. Du kommst aus der Ecke, ich habe nicht gern gelernt. Und ich komme aus der Ecke, ich habe schon immer gern gelernt. Und ich will diese Freude oder den Spaß weitergeben. Super spannend.
Das war bei mir tatsächlich so in der Schule überhaupt nicht da. Das hat sich erst geändert im Studium. Und da habe ich im Parallel diese Ausbildung gemacht und habe dann erstmal gemerkt, wie viel eigentlich in mir steckt, wenn ich weiß, wie ich das an die Oberfläche bringen kann. Ja. Das ist eben auch genauso dieses Wesen von Lerncoaching, die verschollenen, manchmal verschollenen Potenziale zum Erblühen zu bringen.
Okay, so, super spannend, super spannend. Jetzt sind wir in der Phase, wir haben natürlich erstmal durchleben wir eine sehr disruptive Phase. Es ändert sich im Prinzip fast alles seit 5 Jahren. Seit Covid ist ja irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Jetzt durch KI geht das noch mal schneller. Und jetzt haben wir aber trotzdem auch so geopolitisch überall Krisenherde. Wir haben durch Trumps Zölle und täglichen neuen Einfällen eine sehr, sehr instabile wirtschaftliche Lage. Und ich merke jetzt, oder beziehungsweise die Weiterbildungsorganisationen, mit denen ich arbeite, die merken, dass die Unternehmen sehr vorsichtig in Weiterbildung investieren. Was ich persönlich dramatisch finde, weil gerade jetzt muss ich meine Leute und mich fit machen für die Zukunft. Und ich bin auch der Meinung, dass sich das kein Unternehmen leisten kann. Aber was meinst du, welchen Einfluss hat das auf Organisationen, wenn ich jetzt am Weiterbildungsbudget spare?
Also ich kann nur dich bestätigen. In einer der letzten Folgen hast du davon gesprochen, dass dann einfach Stillstand stattfinden wird. Es wird eine höhere Fluktuation da sein, weil Menschen auch überfordert sind. Ständig kommt was Neues, ständig muss ich mich auf was Neues einstellen. Und da sind nicht alle Menschen dafür gemacht, vor allem wenn sie nicht dabei unterstützt werden. Die Innovationskraft bleibt natürlich auf der Strecke, völlig klar. Und auch die Mitarbeitendenzufriedenheit, eben in so einem permanenten, es ist immer noch nicht genug. Und jetzt habe ich immer noch nicht das, ich sag mal, in Ruhe zu Ende lernen können. Jetzt kommt schon wieder was Neues, auf das ich mich einstellen soll. Also es ist so ein permanenter, für viele, glaube ich, Stress da. Und da werden auch viele alleine gelassen. Und eine Weiterbildungsmaßnahme, die auch diese Themen mit aufgreift, hat natürlich eine Wahnsinnspower und eine Wahnsinnskraft auch für das Unternehmen.
Ja, ich habe heute Morgen im Handelsblatt gelesen, dass wir zu den Schlusslichtern gehören, was so Innovationen angeht. Also Forschung und Entwicklung und US-Unternehmen, die großen, investieren doppelt so viel wie wir in Forschung und Entwicklung und sind deswegen eben auch, da gibt es eine wirklich bewiesene Korrelation, sind deswegen auch sehr erfolgreich in puncto Wirtschaftswachstum. So, jetzt haben wir gesagt, okay, das ist einmal kritisch, dass die nicht investieren. Jetzt ist es natürlich ebenso kritisch, wenn ich in Weiterbildung investiere, vor allen Dingen, wenn ich gerade so ein limitiertes Budget habe. Und ich investiere ja als Unternehmen nicht nur Geld, sondern ich investiere ja auch Zeit. Die Leute fehlen ja auch am Arbeitsplatz für die Dauer der Lernphase. So, und dann ist es natürlich super kritisch, wenn das nicht angewendet wird, weil viele Trainingsmaßnahmen verpuffen und auch dazu gibt es hinlänglich Studien. McKinsey schätzt sogar, dass mindestens 50% der Mittel nicht zielführend eingesetzt werden. Das ist natürlich schon, das tut weh. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite aber so die Unternehmen, die sagen, okay, ja, ich schicke meine Leute zur Weiterbildungsmaßnahme, weil ich habe jetzt irgendwie gelernt, das gehört dazu. Gerade die jüngere Generation will das und machen dann aber hinten raus nichts damit, hoffen dann irgendwie, dass dann die Umsetzung von alleine passiert. Naja, das tut's aber nicht. Was sind denn aus deiner Erfahrung die häufigsten Gründe, weshalb eben Weiterbildung zwar gut gemeint ist, aber eben dann doch letztlich wenig wirksam ist?
Also ich möchte da gar nicht unbedingt so von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, sondern gerne Zugriff nehmen auf die Dr. Ina Weinbauer-Heidel, die so eine ganz große Meta-Analyse gemacht hat, was Trainings wirksam macht. Und das sind so 3 Bereiche. Das eine ist, man könnte es sagen, so die Teilnehmendenbereitschaft. Hier würde man sagen, einfach die Teilnehmendensicht. Sind die eben bereit und zuversichtlich? Fühlen sie sich kompetent nach einem Training, um wirklich die Dinge anzuwenden? Das ist der eine Bereich. Das andere ist das Trainingsdesign. Ist das Training so designt, damit das Hauptziel erreicht wird, dass die Dinge zur Anwendung kommen? Also habe ich einen genügend großen Übungsanteil beispielsweise. Und natürlich auch der Organisationsrahmen. Interessiert sich die Führungskraft überhaupt dafür? Wird Zeit geschaffen, um in die Anwendung zu kommen? Natürlich ist kein Meister vom Himmel gefallen. Geben wir auch eine Art von Übergangsfrist, wo wir sagen, da dürfen auch noch Fehler gemacht werden und reflektieren daraus. Also diese 3 Bereiche, die sind enorm wichtig für wirkungsvolle Trainings.
Mhm. Okay, du hast mir auch ein Buch empfohlen. Ich habe es jetzt gerade nicht hier liegen, aber lese es. Du hast es da liegen, genau. Das ist ein super spannendes Buch, ja. Ich verlinke das auch in den Shownotes, ja. Ebenso wie die Folge, wo du eben drauf eingegangen bist. Dann kann jemand, der Interesse hat, da auch nochmal nachhören. Ja. Gibt es denn auch Erhebungen dazu, was ineffiziente Weiterbildungsmaßnahmen kosten? Also wenn ich eben genau diese drei Bereiche nicht beachte, gibt es da Hochrechnungen oder Schätzungen?
Es gibt schon Schätzungen, die sind natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es auf die Motivation ankommt, es kommt auf den Kontext an und so weiter. Das muss uns klar sein. Es gibt eine Studie von Brinkerhoff, der herausgefunden hat, durch eine Sekundäranalyse letztlich, dass von 6 Teilnehmenden 5 nicht wirklich langfristig in die Anwendung kommen, sondern nur eine Person wirklich erfolgreich die Dinge umsetzt. Von diesen 5 sind es noch 3 bis 4, die zumindest mal probieren, so in der ersten Euphorie nach einem Training, andere beglücken zum Beispiel mit ihren neuen Feedback-Künsten, aber es dann wieder einschläft und nur bei einer Person tatsächlich langfristig bleibt. Und wenn ich jetzt ein Controller wäre, dann würde ich mir das schon genau angucken und sagen, hey, wir schicken 12 Leute auf ein Seminar. Jeder Teilnehmende kostet vielleicht 1.000 Euro, wenn man alles zusammenrechnet. Haben wir 12.000 Euro investiert und 10.000 davon können wir in den Schredder geben. Ja. Das ist ja eine schreckliche Vorstellung. Und deswegen müssen wir auch ganz, ganz dringend einen ganz genauen Blick auf die Transferwirksamkeit richten.
Absolut.
Sonst können wir es uns tatsächlich sparen.
Ja, dann schau mal erstmal jetzt so auf den organisationalen Rahmen. Der Professor Dr. Axel Koch, der ist Professor für Training und Coaching an der Hochschule in Ismaning, der hat mal provokant gesagt, in den Unternehmen regiert das Prinzip Hoffnung. Ja. Die Umsetzung des Gelernten wird schon von alleine klappen. Also mit anderen Worten, es reicht nicht aus, Menschen einfach auf ein Training zu schicken. Was genau muss denn eine Organisation sicherstellen, damit das eben nach dem Training weitergeht, damit eben der richtige Rahmen da ist, dass dieser Lerntransfer geleistet werden kann?
Also erstmal nochmal sich der Verantwortung auch bewusst machen, weil es wird ja sehr gerne auf die Teilnehmenden geschoben und wenn das da nicht funktioniert, dann auf das Training geschoben, dass es nicht gut funktioniert. Dass aber der Organisationsrahmen eben so bedeutsam ist, das muss man sich erstmal bewusst sein. Und dazu gehören so ganz praktische Dinge, dass die Führungskraft weiß, zu welchen Weiterbildungsmaßnahmen genau geht denn überhaupt meine Mitarbeiter.
Oder dass der Teilnehmer das weiß. Ich habe teilweise Ich habe Teilnehmer, die sitzen im Training und ich fange mittlerweile an und sage, hör mal, das Thema, was wir heute besprechen, ist. Ja. Weil ich habe schon erlebt, dass die Leute sagen, oh, das ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wozu ich mich angemeldet habe. Ja. Da habe ich gesagt, finde den Fehler.
Also echt. Ja, und das ist keine Seltenheit. Oder wenn ich frage, wissen denn eure Vorgesetzten, dass ihr heute im Training seid? Und sagen, ja, nee, die wissen nur, dass ich bin nicht da. Ich habe halt eine Abwesenheitsmitteilung im Kalender. Aber dass ich da jetzt bei diesem Training bin, wissen sie gar nicht. Und da fängt es schon mal an. Es braucht eine Vorbereitungsphase, in die Führungskraft und Mitarbeitende, der in die Schulung, ins Seminar, ins Training geht, zusammenarbeiten, um herauszufinden, was sind denn Ziele, die durch diese Fortbildung erreicht werden sollen? Und zwar Ziele für den Mitarbeiter selber, für das Team und letztlich für das Unternehmen.
Ja.
Und dann ist schon mal eine ganz andere Haltung da, eine andere Bewusstheit da.
Und dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Feedback-Loop. Was hat dir das Training gebracht? Wo ist noch was offen?
Ja.
Dass die Führungskraft darauf eingeht.
Wobei ich da auch eher empfehlen würde zu fragen, was hat uns denn das Training gebracht?
Okay.
Nicht nur dir, sondern wirklich uns als Team und auch als Unternehmen. Mhm. Und diese Frage kann man eigentlich auch erst nach einem Monat stellen. Weil das weiß ich, nach dem Training weiß ich es noch nicht. Da habe ich nur erstmal den ersten Impuls bekommen. Aber das Eigentliche fängt ja erst nach dem Training an. Und da brauche ich die Führungskraft, die an meiner Seite ist, die mir Zeit dafür gibt, die mir kluge Fragen stellt, die mich auch immer wieder anstupst, das wirklich auch umzusetzen, die nachfragt, ja, wo stehst du denn gerade auf dem Weg hin zum Ziel? Da hat einen ganz enormen Einfluss die Führungskraft.
Ja, ich sage auch immer bei meinen Trainings, das Schwierige fängt jetzt an, wenn wir auseinandergehen. Weil Leute an zwei Tagen, ein oder zwei Tagen zu begeistern, ist relativ easy. Das ist nicht schwer. Aber dass die Leute irgendwas nachher in der Praxis umsetzen, das ist eben das Schwierige.
Ja.
Gehen wir mal wieder zurück zu der Führungskraft. Mhm. Was kann die konkret tun, damit Mitarbeitende eine positive Haltung zum Lernen bekommen? Gerade wenn so der Druck hoch ist und die Zeit knapp ist, weil das ist ja oftmals gar nicht nur organisatorisch, sondern eben teilweise auch so die Bereitschaft der Teilnehmer, die dann sagen, oh nee, jetzt auch noch lernen, wie soll das denn gehen? Also was kann ich als Führungskraft dafür tun?
Ich würde es so ein bisschen wie Karl Valentin halten, der ein tolles Zitat zum Thema Erziehung geliefert hat. Und das würde ich gerne auf Führung übertragen, nämlich wir brauchen unsere Mitarbeitenden gar nicht zu führen, sie machen uns eh alles nach. Sprich, es ist gut, wenn die Führungskraft als Role Model sich erlebt und zeigt. Also selber Lernprojekte auswählt und diese transparent macht mit den eigenen Mitarbeitenden. Und diesen Prozess, den sich die Führungskraft von den Mitarbeitenden wünscht, erstmal selber vorzumachen. Also sich Feedback einzuholen, wo würdet ihr denn sehen, wo ist noch ein Bedarf da, wo kann unser Team, unser Unternehmen noch wachsen? So, ich gehe jetzt zu dir, ich habe mir die Weiterbildung deswegen ausgesucht, weil. Also so ein bisschen teilhaben lassen an dem gesamten Lernprozess. Und das macht unglaublich viel aus. Eine Führungskraft, Absolut. Die das macht, die muss nicht ziehen und zerren und explizite Meetings dafür einberufen, sondern dann wird es ganz von alleine zu einer guten Lernkultur innerhalb des Teams. Und das ist eine ganz einfache Aufgabe eigentlich für eine Führungskraft.
Das heißt, einmal selber lernen und dann machen die anderen es nach, ja.
Und
so,
dann
sind wir aber bei Sorry, aber da kommt mir was in den Sinn, weil viele Führungskräfte, gerade wenn sie schon lange Führungskraft sind oder ein bisschen älter sind, haben an sich so diesen Anspruch, ja, ich muss ja alles wissen, weil ich bin ja so lang im Dienst.
Ja.
So, jetzt kann es sein, dass es gibt Menschen, bei denen ist Lernen mit Scham und Angst verbunden. So nach dem Motto, ich gebe mir eine Blöße, ich weiß irgendetwas nicht. Wie kann ich das bei mir selber als Führungskraft, wenn ich das denn habe, oder eben auch bei meinen Mitarbeitenden, wie kann ich das behandeln, dass es nicht mehr mit Scham und Angst verbunden ist?
Also letztlich ist es ein bisschen ein Umdenken, ein neues Narrativ, dass ich nicht alles wissen und können muss, sondern dass das ganze Leben eben ein einziges neues Dazulernen ist und dass es ganz normal ist, eben Dinge nicht zu können und nicht zu wissen. Das ist das schöne Ziel, aber genauso wie du sagst. Und da kommt wiederum das Thema Lerncoaching ins Spiel. Die meiste Zeit, wenn ich Lerncoaching mit Erwachsenen mache, da geht es nicht um Lernstrategien, da geht es auch nicht um Konzentrationsfähigkeit, sondern geht es darum, den Rucksack, den wir mitbekommen haben, wirklich aus der Schulzeit ablegen zu können. Es sind so viele Dinge poppen da auf, wo man wirklich bloßgestellt wurde, wo man für Fehler bestraft wurde, wo man bewertet und beurteilt wurde. Das tragen wir oft ein Leben lang mit uns herum. Und es gibt auch 60-Jährige, die sagen, endlich bin ich diesen Rucksack los. Und ich habe ihn die ganze Zeit mit mir herumgeschleppt. Das ist Aufgabe dann von Lerncoaching, wenn es nicht von alleine geht. Und das ist auch schwer jetzt in einem Team oder in einer Gruppe zu machen, sondern dann braucht es schon so eine Einzelunterstützung. Und die ist extrem wertvoll, weil danach geht man natürlich ganz anders an Lernprojekte ran und hat auch eine Ausstrahlungskraft und Dynamik im Team, die wirklich was bewirkt.
Okay, das kann ich nachvollziehen, wenn ich natürlich irgendwie aus der Schulzeit mitgekriegt habe, hör mal, du hast das eh nicht drauf, du genügst hier nicht und eine, weiß ich nicht, Note 4-5 sagt mir ja, ich genüge hier nicht und dann kriege ich zu Hause vielleicht auch noch Ärger, weil die Eltern sagen, Mensch, hast dich nicht angestrengt. Das kann natürlich sein, dass ich das ein Leben lang mitschleppe und das, was Neues, immer automatisch mit schwierig oder mit Scheitern verbunden ist. Super spannend. Was kann ich denn tun? Bleiben wir nochmal bei diesem Thema. Ich habe keine Zeit. Wir sind alle extrem eng getaktet heutzutage und das wird nicht besser. Und da ist es zugegeben sehr schwer, Zeiten fürs Lernen einzubauen. So, jetzt mag das sein, ich habe die im Kalender, die Zeit, und dann schiebe ich sie aber trotzdem, weil da ruft ein Kunde an, da habe ich eine Beschwerde, da muss ich an dem Projekt arbeiten. Und ich schiebe es halt ewig auf die lange Bank, weil das hat ja keine direkten Umsatzimpact und ich meine immer, andere Dinge sind wichtig. Also was kann ich tun als Führungskraft, um diese Lernzeiten wirklich zu ermöglichen einmal und aber auch zu schützen, dass sie eben nicht dauernd geschoben werden?
Also es sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich erlebe es immer wieder, dass Lernzeiten auf Freitagmittag oder Nachmittag geschoben werden, ist der ungünstigste Termin überhaupt, weil sich im Laufe der Woche natürlich immer so ein Berg an Aufgaben und To-Dos ansammelt und natürlich streichst du das dann. Ja. Meine Empfehlung ist Montagmorgen und zwar so früh wie nur irgendwie möglich und mit kleinen Schritten anfangen, dass entweder das gesamte Team oder dass Teile vom Team sich für 15, am Anfang vielleicht nur 15 Minuten und dann mal gesteigert auf 30 Minuten, alles zur Seite legen und sich nur einem kleinen Lernprojekt, einem kleinen Lernabschnitt widmen. Und das ist in aller Regel gut möglich, weil montags ist es noch nicht so, dass sich von den Vortagen was angesammelt hat. Und das wirklich zu einem Ritual zu machen. Wenn man jetzt remote arbeitet, dass auch tatsächlich alle die Kamera anmachen, aber Ton ausmachen und man sieht die dann sozusagen da sitzen und was arbeiten und dann was lernen, schreiben, wie auch immer. Und nach diesen 15 Minuten oder 30 Minuten sagt jeder kurz einen Satz, was habe ich geschafft, habe ich mir fürs nächste Mal vorgenommen, sodass es eben auch ein Gemeinschaftsprojekt ist. Es ist für den Start viel einfacher, als wenn das jeder individuell für sich macht.
Ach, das ist auch spannend. Das heißt, das würde theoretisch bedeuten, jeder kann eigentlich an einer anderen Sache arbeiten, lernen. Ja. Und ich habe dieses Commitment dadurch, dass ich die anderen sehe, sodass ich kann mich nicht wegducken, ich kann nicht schwänzen, sondern ich muss da jetzt auch irgendwie zumindest so tun, als ob. Und nachher ja auch sagen, was super spannend, super spannend.
Und die Führungskraft auch. Also nicht nur die Mitarbeitenden, auch die Führungskraft wird irgendetwas haben. Vielleicht war sie nicht vorher auf einem Seminar. Oder so, jeder lernt ja permanent irgendwas Neues dazu. Ja. Ein neues Konzept, ein neues Tool, eine neue Funktion innerhalb einer Software, die schon, von der man weiß, es gibt sie, aber ich hatte noch nie Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ja. Dafür sind diese 15 oder 30 Minuten da.
Ich meine, das kann ich ja auch machen, indem ich eine Podcast-Folge höre oder irgendwas lese in einem Magazin, was mich weiterbildet. Es muss ja gar nicht unbedingt immer so ein fertiges Trainingskonzept sein.
Ganz genau, genau.
Super spannende Idee. Montags morgens und dann alle zusammen und jeder von mir aus auch an einem anderen Thema.
Ganz genau.
Klasse. Schon wieder was gelernt. was kann ich denn jetzt selber tun? Du hast gesagt, ich soll als Führungskraft Vorbild sein, ich soll nach Möglichkeit selber lernen, ich soll auch klar sagen, was ich lernen will, wo ich gerade stehe, weshalb ich das lernen will und dann machen mir die Leute das nach. Jetzt habe ich natürlich als Führungskraft genau dasselbe Problem wie meine Mitarbeitenden. Wie bringe ich das, was ich gelernt habe, tatsächlich in Anwendung? Also wie bringe ich das im Alltag an? Was kann ich oder was kann jeder selbst tun, wenn er oder sie an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnimmt und dann möglichst viel daraus mitzunehmen bzw. umzusetzen?
Also ich empfehle schon, bevor man auf die Weiterbildung geht, sich Zeit nach der Weiterbildung zu reservieren. Also dass es schon mal völlig klar ist und das schreibe ich auch oft in die Einladung hinein für ein Training. Und ich würde mir wünschen, es käme von den Führungskräften oder es würde schon automatisch, wenn der Termin eingestellt wird, dass dann individuelle Follow-ups auch gleich mit eingestellt werden, dass eben ganz klar ist, dass man sagt, okay, ich bin jetzt 2 Tage auf einem Training, dass ich mindestens 3 Stunden verteilt nochmal eingetragen habe für die, ich sag mal, Umsetzungsplanung, für das Üben, für das Vorbereiten, für den Alltag. Also, dass das schon vorher stattfindet, bevor ich überhaupt zu der Weiterbildung gehe. Das ist
auch
das Erste.
Schlau,
also Zeitfenster, und zwar große Zeitfenster dafür nochmal zu schaffen und das auch abzusprechen mit der Führungskraft. Die muss ja involviert sein und sagen, okay, jetzt bist du nicht nur 2 Tage weg, jetzt willst du auch noch 3 weitere oder 2 weitere Stunden der Deal muss tatsächlich sein, sonst kann ich es mir sparen. Wenn ich danach nicht die Zeit bekomme, das nochmal zu konsolidieren und aufzuarbeiten, dann wird es verpuffen, dann überlegen wir, ob es überhaupt das Richtige ist, dass ich zu dem Seminar gehe, weil sonst die Gefahr ist, dass es womöglich nicht zur Anwendung kommt.
Das ist auch ein super Hinweis, einfach sich wirklich fix schon Zeiten nachher zu blocken, weil ich kenne das, die Leute kommen begeistert aus dem Training, legen die Sachen zur Seite und sagen, gucke ich rein, wenn mal Zeit, und die Zeit kommt halt nie. Deswegen sage ich immer am Ende so, ich sage, Leute, nehmt euch von jedem Tag maximal ein oder zwei Dinge, setzt die sofort in der Praxis um, weil die Vergessenskurve ist ja enorm. Und dann nehmt ihr euch die nächsten Dinge, aber versucht nicht alles gleichermaßen zu bearbeiten. Das wird nicht funktionieren.
Ja, ja. Und ich empfehle auch, vor dem Seminar nochmal ein Gespräch mit der Führungskraft zu führen. Also 15 Minuten vielleicht, wo man einfach informiert, wo man hingeht und was der Inhalt ist. Und dabei noch eine ganz, ganz wichtige Sache macht. Nämlich nicht, was wird mein Lernziel sein, sondern was wird das Machtziel sein? Also, dass wir wegkommen von Lernzielen. Die sind schön und nett, gut, aber vielmehr geht es ja darum, was ist das Umsetzungsziel, was ist das Machtziel, wo, an welcher Stelle soll es zur Anwendung kommen?
Ja.
Und auch das, wenn ich vorher bespreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach auch wirklich in die Umsetzung, in das Machen, in das Tun komme, um so viel höher. Und das ist super investierte Zeit.
Ja, weil Wissen alleine macht uns halt nicht erfolgreich. Nur angewandtes Wissen, also das, was ich wirklich praktisch anwende, bringt uns was. Ja, genau. Jetzt lass uns noch mal auf die dritte Säule schauen, nämlich das Trainingsdesign. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich habe das alles gemacht. Ich habe mit meiner Führungskraft gesprochen. Ich habe mir Slots für nach dem Training reserviert. Und jetzt kann es aber trotzdem sein, ich gehe in eine Trainingsmaßnahme und das Trainingsdesign passt halt nicht. Ja. Es ist natürlich so diese schwierige Frage bei all der Vorbereitung, bei der Zeit- und Geldinvestition. Welche Weiterbildung bringt uns denn wirklich weiter? Also woran erkenne ich denn ein transferwirksames Trainingsangebot?
Also ich würde mittlerweile immer danach fragen, nach welchem Konzept arbeiten Sie denn als Trainerin oder Trainer? Und wenn dann eben nur so kommt, ah ja, also wir machen zum Schluss, jeder schreibt sich seine drei Schritte auf und die macht er dann, oder wir schreiben einen Brief aus der Zukunft, dann würde ich mir denken, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Futter eigentlich dahinter stehen.
Hast Wenn du für uns da Beispiele, nach welchem Konzept man arbeiten könnte?
Also die zwei großen Konzepte, die ich kenne, ist eben einmal das, die 12-Stellhebel der Transferwirksamkeit von der Dr. Ina Weinbauer-Heidel und das zweite eben vom Axel Koch, der die Transferstärke-Methode entwickelt hat. Und wenn ich da weiß, da ist jemand Experte in diesem Bereich oder hat sich damit auseinandergesetzt, hat vielleicht auch ein Seminar dazu besucht oder gar zertifiziert und baut die Trainings nach diesen Modellen auf, dann weiß ich, das hat Hand und Fuß. Dann ist eben das nicht ganz zum Schluss noch schnell, jetzt schauen wir, wie kann das in den Alltag transferiert werden, sondern das ganze Trainingsdesign wird vom Transfer her gedacht. Da gehört eben dazu, dass mindestens 30-40% Übungsmöglichkeit da ist. Weil nur Wissen reinhauen, dann brauche ich ja danach wieder 2 Tage, bis ich erstmal das mit jemandem durchspiele und übe, um es dann mir zuzutrauen, in der Praxis auch anzuwenden. Mhm. Und weniger ist mehr, also da gehört auch didaktische Reduktion dazu oder Mut zur didaktischen Reduktion, damit eben diese Zuversicht und die Anwendungskompetenz schon im Training aufgebaut wird. Und das mache ich nicht, weil ich das irgendwo gelesen habe, sondern weil ich das Gesamte vom Transfer her denke.
Das habe ich auch lernen müssen. Ganz anfangs, als ich vor 15 Jahren auf die Schiene gegangen, viel länger schon gebe ich Trainings, da habe ich auch immer viel zu viel reingepackt in so einen Trainingstag. Und sukzessive über die Jahre habe ich immer mehr rausgecuttet zugunsten von Übungen, Austausch, Diskussion. Und das hat meines Erachtens auch dazu geführt, dass eben die Leute wesentlich mehr sich mit der Materie beschäftigen.
Ja,
ich habe 2 Trainingsreihen tatsächlich in Belgien. Da darf ich Leute über 10 Monate begleiten. Und das ist ein totaler Luxus, weil da sehe ich halt einfach, was das mit denen macht. Und da sehe ich auch, dass die zwischendrin eben wirklich Sachen in Anwendung bringen. Und die machen eine derartige Entwicklung in den 10 Monaten durch. Es ist eine Riesenfreude, das zu sehen. Mhm. Also einige kommen da rein und sind so wirklich eine Arbeitnehmer in der Denke am Anfang und gehen am Ende so als junge, gestandene Führungskraft raus. Das ist echt klasse.
Mhm. Das ist halt ein Traum. Also das ist das vom Design her natürlich in Bezug auf Transfer optimal.
Ja. So, jetzt sind wir haben ein gutes Trainingsdesign ausgesucht. Wir haben die Vorarbeit gemacht, wir haben Zeiten für nach dem Training geblockt. Wie merke ich denn jetzt, also ich als Führungskraft und meine Mitarbeiter selber, wie merke ich, dass eine Weiterbildung wirklich gewirkt hat? Gibt es irgendwelche Methoden oder Rückfragen, die ich als Führungskraft stellen kann, um zu prüfen, ist der Transfer gelungen?
Also letztlich, der Abgleich ist das ausgeschriebene Machtziel oder Umsetzungsziel, das wir vor der Weiterbildung gemeinsam entworfen haben, wird es erfüllt. Durch Beobachtung, durch Nachfragen. Manches kann man nicht beobachten im Alltag, aber dann ist es natürlich wichtig, dass die Führungskraft nachfragt. Was davon genau hast du denn schon umgesetzt? Was ist noch in der Pipeline? Was brauchst du, damit du weiter an der Umsetzung dranbleibst? Was kann ich dafür tun? Was tust du selbst dafür? Das sind alles Fragen, die zu einem höheren Transfer führen.
Mhm. Hast du dazu vielleicht so ein Transfer-Tool, eine Checkliste, Tipps irgendwie, weil das ist jetzt sehr viel und sehr wertvoller Inhalt gewesen, wo die Zuhörer einfach nochmal nachgucken können und sagen, ah, das war's. Gibt's das schon fertig?
Also fertig gibt es so in Einzelteilen, aber ich kann es zusammenfassen und zur Verfügung stellen.
Okay, super. Das heißt, das wäre vielleicht hilfreich. Das können wir auch gern zusammen machen. Dann verlinke ich das in den Shownotes, dass die Leute einfach so eine Möglichkeit haben, das nochmal nachzugucken und vielleicht dann eben für die Zukunft besser zu machen.
Ja.
Super, mega, mega spannend, Iris. Vielen, vielen Dank. Hast du denn jetzt so abschließend irgendwie noch 3 konkrete Tipps, die du unseren Hörern, Hörerinnen mitgeben kannst, wie sie aus einer Maßnahme, weiß ich nicht, zum Beispiel der Podcast heute, wie sie da möglichst viel in Anwendung bringen? Was wären so Tipps?
Also ich würde jedem empfehlen, jetzt zum Beispiel nach diesem Podcast nochmal zu reflektieren, was davon zahlt denn auf mein Karriereziel, auf mein Führungsziel, auf mein Umsetzungsziel ein? Also was war wirklich so, wo ich mir denke, wenn ich das umsetze, dann wird sich was verändern bei mir? Also erstmal drüber nachzudenken. Das Zweite, das ist immer so ein Dreiklang bleibt eigentlich bei der Transfergeschichte. Sich aufzuschreiben, konkrete To-Dos, die sich daraus ergeben, weil das Aufschreiben nochmal eine Verbindlichkeit macht. Und das Dritte ist, erzähle jemanden davon. Also ich habe dann Podcast gehört und da wurde über Blocken von Lernzeiten vor einer Weiterbildung gesprochen. Das mache ich jetzt bei meiner nächsten Weiterbildung, die ich habe, auch so. Also jemand anderen erzählen. Und dann hat man schon einen Riesenschritt gemacht.
Super. Vielen, vielen Dank. Iris, wenn du jetzt Neugierde geweckt hast, und da gehe ich ganz fest von aus, wo kann man dich erreichen?
Man kann uns am besten über unsere Website erreichen. Das ist www.mind-systems.de.
Okay, perfekt. Verlinke ich auch in den Shownotes. Vielen Dank. Ich selber habe von dir super viel gelernt und ich bin sicher, unsere Hörer und Hörerinnen auch. Danke.
Ich danke vielmals für die tollen Fragen. Und es ist so ein tolles Thema. Ich liebe es, mich damit zu beschäftigen.
Dito. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meine Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.